So, aber lasst uns zum Korintherbrief, Korintherbrief weitermachen. 1. Korinther, wir haben letzte Woche darüber ein bisschen gesprochen, wieso ein Korintherbrief, wenn wir zum 1. Korinther Kapitel 3, lasst uns nur kurz aufschlagen, 1. Korinther Kapitel 3, für die, die nicht dabei waren. Ab Vers 1. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber jetzt auch noch nicht. So, wieso Korintherbrief? Der Korintherbrief, und wir sehen es hier am 1. Korinther 3, Vers 1 und Vers 2, was Paulus sagt ist, als ich zu euch kam, konnte ich euch nicht feste Speise geben, sondern Milch zum Trinken, okay? Aus geistlicher Nahrung. Er spricht hier in der Sprache der geistlichen Nahrung. Und er sagt, und jetzt gerade seid ihr noch immer nicht so weit und deswegen muss ich euch noch immer Milch geben. So, das bedeutet, alles was wir im Korintherbrief lesen, ist geistliche Milch und nicht Fleisch. Weil er sagt, und jetzt kann ich es noch immer nicht. Das bedeutet, in dem Augenblick, wo er den Brief schreibt, sagt er, das ist nicht hier feste Speise, weil ihr könnt es nicht ertragen, sondern es ist Milch. Und einfach, ich glaube, es ist einfach gut zu sehen, was eigentlich Milchnahrung im Geist ist. Okay? Was ist eigentlich Gottes Standard bei Milch und bei Fleisch? Und viele reden davon, oh, das ist Milch, das ist Fleisch, aber eigentlich habe ich noch niemanden gehört, der darüber erst gesprochen hat. Was ist eigentlich Milch und was ist eigentlich Fleisch? Was ist es für geistliche Nahrung? Was bedeutet es eigentlich greifbar? Und der Korintherbrief, der 1. Korintherbrief, ist geistliche Milch. Das heißt, die Gaben des Geistes, die ihr da seht, das ist Milch. Das ist nicht feste Speise. Viele wollen es uns als feste Speise verkaufen, aber es ist Milch. Weil er sagt, ich kann zu euch nicht anders reden, als euch Milch zu, als Nahrung zu geben. Und was wir aber auch sehen, ist, dass wir Christen vielleicht die feste Speise zu etwas gemacht haben, was es eigentlich nicht ist. Sondern feste Speise ist etwas, was mehr ist, wie das, was wir im Korintherbrief lesen. Ist es nicht toll? Ich finde es toll, weil für mich ist es okay, hey, wir werden unseren Standard höher setzen. Es ist wie so, das Ultimative ist es, in geistlichen Gaben zu wandeln. Nein, 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 das ist Milch, das muss der Standard sein für alles. Aber es gibt wesentlich mehr. Okay, Zeichen und Wunder zu wirken, nein, nein, das ist geistliche Milch. Das ist nicht etwas, boah, hey, schau mal, da müssen wir hinkommen. Nein, das muss unser Standard sein. Oder Dämonen austreiben. Oh, das ist nicht irgendwie, boah, hey, guck mal, wie der Dämon. Nein, nein, das ist ein geistlicher Milch. Das muss unser Standard sein. Genau. Und Paulus war 1,5 Jahre, war Paulus mit den Korinthern. 1 Jahr und 6 Monate mit den Korinthern. Und er sagt, junger Fisch, damals habe ich euch Milch gegeben und jetzt muss ich euch noch immer Milch geben. Warum? Weil der Korintherbrief ist ein sehr gutes Beispiel, wo Menschen durchgehen, wenn sie erst errettet werden. Viele gehen dieselben Dinge durch, beziehungsweise haben dieselben Schwierigkeiten wie die Korinther. Du siehst, sie haben Probleme, weil das zwischen geistlicher und natürlicher Weisheit zu unterscheiden. Okay, dann hast du so viele Argumente von deiner Familie und möglicherweise, hey, wieso es falsch ist, so radikal dem Glauben nachzufolgen und so weiter. Und auf einmal kommst du vielleicht ein bisschen ins Wanken. Genau, warum? Weil sie mit natürlicher Weisheit kommen, aber natürliche Weisheit ist töricht in den Augen Gottes. Und dann siehst du, es geht um Spaltungen, und dann siehst du vor allem in Kapitel 3, dass die Korinther von sich denken, sie wissen alles. Okay, so nach 1,5 Jahren mit Paulus, jetzt denken sie, sie wissen alles und werden auf einmal hochnäsig. Das kenne ich zum Beispiel ganz stark. Ich habe nach 2 Jahren gedacht, ich weiß alles. Okay, niemand kann mir irgendetwas noch sagen, ich weiß alles und so weiter, bis du dann merkst, du weißt gar nichts. Ja. Und ich sehe einfach Gott immer wieder vor mir, wie der einfach so gelacht hat, wenn er mich gesehen hat. Weißt du, ich meine, so aufgeblasen, wie ich war und sich gedacht habe, hey, ich freue mich einfach auf die Zeit, wo ich die Luftblase zum Platzen bringe. Genau, und so war es auch. Nicht so freudig für mich, aber für ihn war das mit Sicherheit einfach ein Tag, wo die Engel angefangen haben, Party zu machen und so weiter. Halleluja. Und letzte Woche habe ich auch darüber erwähnt, kennt ihr noch den vierfachen Schriftsinn? Das ist Origenes. Origenes ist einer der Kirchenväter aus dem 3. Jahrhundert, der wie die Bibel interpretiert wird, wie die Schrift interpretiert wird. Es ist sehr wichtig, dass wir gewisse Fundamente haben, wie die Bibel interpretiert wird, beziehungsweise wie Exegese funktioniert, also den Schriftsinn darzulegen. Was ist der erste Schriftsinn? Okay, das ist das Hebräische. Lass uns zum Deutschen übergehen. Okay. Es ist der Literalsinn. Okay, das bedeutet, nachdem sie die Predigt angehört haben, gesagt, hey, hast du das irgendwie übersetzt aus dem Englischen? Nein, nein, das ist Deutsch, okay? Literalsinn, das ist wirklich Deutsch. Das bedeutet, das, was du liest, das ist es. Du liest es als eine Geschichte und du kennst die Geschichte. Und letzte Woche habe ich da einfach das Beispiel von Abraham genommen. Okay, du liest die Geschichte von Abraham und der Literalsinn wurde mir zigmal vorgelesen als Kind und ich kannte die Geschichte. Und du kennst die Geschichte, du kannst die Bibel durchlesen von vorne bis hinten und kannst sagen, ich kenne die Bibel. Okay, das kannst du wirklich sagen. Genau, aber in welchem Schriftsinn? Der Literalsinn bedeutet, das, was du liest, das ist das, was du siehst. Okay, und hat keinerlei Bedeutung, Auswirkung auf dein Leben. Das ist der Literalsinn. Oft theologisch so verwendet. Das heißt, du willst einfach nur verstehen, wie der historische Zusammenhang war und so weiter. Einfach die Kombination zu verstehen. Das zweite ist der, okay, das ist wieder Hebräisch, der topologische Schriftsinn. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass es eine Botschaft in dieser Da ist eine Botschaft in dieser Geschichte für dich, die heute für dich relevant ist und für dich wichtig ist oder für uns wichtig ist in der heutigen Zeit. Was hat es mit Abraham zu tun? Nehmen wir wieder die Geschichte. Ist, hey, Abraham war treu und in Glauben ist er gewandelt. Du siehst diese Geschichte, Gott beruft ihn zu irgendetwas, was sowas von krass ist und er ist trotzdem im Glauben, geht er diesen Berg hoch mit Isaak. Okay? Und Gott segnet ihn mit einem Volk, das so viel größer, wie die Sterne im Himmel, okay, wie der Sand am Meer. Und warum? Wegen Glauben. Und da siehst du, dieser topologische Schriftsinn ist, okay, was können wir aus dieser Geschichte für uns rausziehen? Was ist es, was zu uns spricht? Gott, was willst du uns aus dieser Geschichte heraus sagen? Und die meisten von uns lesen die Bibel wahrscheinlich so, okay? Manche, wenn sie noch immer in einem kritischen Geist wandeln, sehen immer das Negative. Was bedeutet es? Boah, ich bin nicht im Glauben wie Abraham, somit komme ich nie dahin. Du kannst die Bibel positiv und negativ lesen. Und viele lesen sie sind negativ. Und das ist nicht Gott. Okay, das ist nicht Gott. Du liest etwas in der Bibel, wie etwas funktioniert und sofort siehst du dich und denkst dir, boah, das mache ich nicht und somit bist du in Verdammnis. Nein, 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 sondern wir lesen die Bibel positiv. Das bedeutet, wow, das ist das, was ich erreichen kann. Wow, das ist das, was Gott für mich hat. Wow, das ist das, was Jesus für mich freigesetzt hat, dass ich in den Wand, hey, lass uns laufen. Und das ist nicht so, oh, guck mal, das ist da vorne, guck mal, wie weit das ist. Oh nee, das schaffe ich nicht, komm, wir bleiben hier stehen. Kennt ihr einen Witz? Okay, wir haben hier keine Montenegriner. Bei uns gibt es montenegrinische Witze. Und zwar, bei uns gelten Montenegriner als faul. Okay, so wie die Kreter früher in der Bibel. Mein Freund George ist nicht da, Halleluja, weil der ist aus Kreta. okay. Und da gibt es einen Witz. Und zwar, Montenegriner sind sehr faul. Okay. Und einmal war ein Montenegriner unterm Baum und hat, was er so immer tut, hat einfach nur entspannt im Schatten des Baumes und auf einmal sieht er eine Schlange kommen. Und sieht die Schlange und denkt sich, nein. Und auf einmal schreit er, Frau, Frau. Und die Frau kommt raus aus dem Haus und sagt, was ist? Sagt, schnell, hol mir das Gegengift, die Schlange wird mich gleich beißen. Und so sind wir Christen manchmal, wie wir leben, okay? Ist so, hey, der Feind, der wird mich gleich schlagen, aber es gibt Freisetzung. Der Feind wird das und das und das, aber hey, irgendjemand wird ja schon für mich beten. Nein, 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 hey, wir sind keine Kroaten, keine Bosnier, unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, okay? Das bedeutet, hey, Gott hat uns etwas gegeben, wir können damit umgehen. Okay, egal was es ist, ist nicht so, Hauptsache es geht vorbei, irgendjemand holt schon das Gegengift, weiß ich mal so. Nein, nein, steh einfach auf, renn. renn, okay? Aber manchmal bist du so festgefahren in der Art und Weise, wie du schon immer reagiert hast, beziehungsweise möglicherweise in Verletzungen, in der Art und Weise, wie du die Bibel liest und so weiter, dass alles so negativ ist. Nein, steh irgendwann mal auf und renn, da ist Licht am Ende vom Tunnel, okay? Licht. Und manchmal bist du mitten im Licht und musst einfach die Sonnenbrille runternehmen, okay? Okay, bei manchen ist es nicht mal eine Sonnenbrille, bei manchen ist es eine Schweißerbrille, das ist so dunkel, okay? Aber genau, und dann hast du dieser typologische, und dann hast du den tropologischen Schriftsinn, das eine prophetische Bedeutung hat. Prophetische Bedeutung, das bedeutet, du siehst Abraham, was er macht mit Isaac, und das ist eine prophetische Bedeutung, was Gott mit seinem Sohn gemacht hat für uns. Und somit ist es, du hast hier ein und dieselbe Geschichte und kannst sie auf drei Arten lesen. Und es ist eine prophetische Bedeutung auf Christus hin, auf den Vater hin, der seinen Sohn gegeben hat, dass jeder, wenn er an ihn glaubt, nicht zu Schanden wird, sondern errettet wird. Und dann hast du den anagogischen Schriftsinn. Es bedeutet, es ist ein Geheimnis darunter. Diese Geschichte hat Gott erlaubt, wenn Abraham es in Glauben machen kann ich es machen. Du siehst in der Bibel immer und immer wieder, dass etwas im Alten Testament passiert und Gott benutzt es sozusagen wie ein Standpunkt dafür, dass er es auch machen kann. Das ist so krass. Du siehst, und das ist wie so, wie das wird benötigt, dass auf der Erde wie ein Anker gelegt wird, damit das, was im Himmel ist, freigesetzt werden kann auf der Erde. Du siehst Jona 3 Tage im Bauch des Fisches, okay? 3 Tage im Bauch des Fisches und genau, kennt ihr die Geschichte? Nochmal ein Witz. Wo der Lehrer in der Schule erzählt hat von Jona und gesagt, ja, aber das ist die Geschichte, das stimmt ja nicht und so. Und dann steht ein Mädchen auf, voll mit dem Glauben und sagt, nein, genau so ist es in der Bibel. Genau so ist es in der Bibel. Und er sagt, nein, das funktioniert doch nicht. Und so, nein, wenn die Bibel das sagt, dann stimmt es. Ja, aber woher sagt, wenn ich in den Himmel komme, dann werde ich Jona fragen und dann werden wir es ganz genau wissen. Und dann sagt der Lehrer, ja, aber was, wenn Jona in der Hölle ist? Ja, dann können Sie ihn fragen. Der war fies, okay. Hey, wir lesen ja die Bibel positiv, das war ein Witz. Aber was wir sehen in der Bibel ist einfach, wie so viele Sachen in der Bibel, die Gott einfach benutzt als was Prophetisches für uns im Neuen Testament. Und es ist wie, wenn es benötigt wird, dass auf der Erde etwas geschieht von Menschen, dass Gott deshalb sozusagen es im Geist freisetzen kann. Abraham, sein Sohn, und Gott irgendwie benutzt Gott es und Gott sein Sohn. Jona im Bauch des Fisches, und wie wenn das benutzt wird und notwendig war, damit Jesus 3 Tage und 3 Nächte im Bauch der Erde sein kann und so weiter. Und so ist es. Und das ist der anagogische Schriftsinn. Das bedeutet, das sind Geheimnisse da und es sind wichtig, damit Gott, und wie wenn Gott sie braucht, damit etwas freigesetzt wird auf der Erde. Und mit Abraham und Isaac, überleg dir mal, diese Stärke in dieser Geschichte ist, dass Gott sagt, hey, wenn ich meinen Sohn gebe, dann können alle errettet werden. Und das siehst du aus dieser Geschichte heraus. Und wenn du sie aber nur aus dem Literalsinn liest, wirst du nie dahinter kommen. Warum? Literalsinn ist menschliche Weisheit. Und ich sage nicht, dass es unwichtig ist. Ich sage nur, es gibt eine geistliche Weisheit, die wesentlich wichtiger ist. Schaut mal, 1. Korinther 2,12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Davon reden wir auch nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Dinge, die kraftvoll sind im Geist, die kraftvoll und stark sind, die für uns von Gott gegeben sind, können hier mit dem nicht in erster Linie interpretiert werden, sondern es ist hier der Geist. Und der Geist muss geöffnet werden, damit wir die Dinge verstehen, wie sie da oben sind. Geistliche Sachen sind für den menschlichen Verstand bestenfalls seltsam, aber in der Regel dumm. Das ist wirklich so. Für die menschliche Weisheit sind die geistlichen Dinge bestenfalls, wenn du Glück hast, sind sie einfach nur, du bist seltsam. Aber in der Regel sind sie, bei dir stimmt irgendwas nicht. Okay, irgendwelche Schraubenlocker. Weißt du? Aber geistliche Sachen werden geistlich bewertet. Jemand, der nicht geistlich wandelt, kann das nicht verstehen und wird definitiv mit menschlicher Weisheit kommen und versuchen, dir etwas zu rauben. Und vor allem sind es Leute, die am Anfang Christen werden. Du bist Feuer und Flamme, Feuer und Flamme. Und irgendwann mal kommt so diese Weisheit und denkst, hey, ja, vielleicht macht es doch Sinn, nicht so radikal zu sein. Vielleicht macht es doch Sinn, ja, hier ein bisschen. Ah, Gott hat doch kein Problem, wenn ich da ein bisschen was mache und da ein bisschen was mache und so weiter. Nein, 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 das ist der Feind, der dir versucht, etwas zu stehlen. Deswegen sagt die Bibel im Kolosser 3,2, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Sind auf das, was droben ist und nicht auf das, was auf der Erde ist. So, was bedeutet das? So ist so, hey, wir finden das ja cool, sind auf das, was droben ist und nicht, was auf der Erde ist. Hey, ich glaube, dass wir das praktisch anwenden können. Ich glaube wirklich, Bibel ist so ein praxisnahes Buch. Das ist richtig. Ich glaube, dass wir das so anwenden können. Sind auf das, was droben ist und nicht auf das, was auf der Erde ist. Überleg dir mal, denk einfach nur ein bisschen darüber nach, wohin deine Gedanken so im Alltag immer hingehen. Deine Gedanken sind in der Regel das, was hier ist. In der Regel das, was hier ist. Und Wissenschaftler sagen uns, dass 80% unserer Gedanken sind sogar negativ. Und die Bibel sagt, so wie ein Mensch denkt in seinem Herzen, so ist er. Puh. Deswegen sagt Gott, sind auf das, was droben ist. Das bedeutet, hey, du musst es in die Hand nehmen. Das ist nicht so, ich gebe dir einen tollen Film und dann kannst du da drüber. Nein, nein, das ist wirklich, steh auf. Weißt du, meinst du, das ist nicht so, hey, Gegengift kommt. Nein, nein, steh auf, fang an, darüber nachzusinnen, was da droben ist. Was heißt das? Nimm auf das Buch der Offenbarung, fang an zu lesen. Das ist so bildlich dargestellt, das ist etwas, mit dem dein Gehirn was anfangen kann. Das Problem ist aber, dann schaltet sich wieder menschliche Weisheit an und wir sagen uns, das verstehe ich nicht. Aber das ist jetzt nicht der erste, sondern Sinn auf das, was da oben ist. Sinn auf das, was, wie sieht's da oben aus? Hey, Gott auf seinem Thron. Die Ältesten, 24 Ältesten um ihn herum. Weißt du, also, dann das Lamm, weißt du, der Einzigwürdige, der die Siegel öffnen kann. Stell dir sowas vor. Sind auf das, was droben ist und nicht, was auf der Erde ist. In dem Augenblick, wenn du anfängst, darüber nachzusehen, hey, wirklich, du wirst sehen, eine Veränderung in deinem Leben, dass sich dein Sinn, dein Ausrichten fängt sich an so, du fängst an zu wandeln nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf der Erde ist. Auf einmal, Schuhe werden mir so unwichtig. Okay? Wenn ich wieder runterkomme, naja, gut, weißt du. Nein, aber auf einmal wird es mir so unwichtig. Und das ist wirklich so. Wenn wir anfangen, nach den Dingen, was da oben ist, zu sinnen und konstant darüber nachzudenken, hey Gott, wie sieht es aus? Fragen zu stellen, hey, was ist es, Gott? Wieso sieht es aus? Wieso brauchen wir 24. Ältesten? Und vielleicht kriegst du die Antwort in 24 Jahren, keine Ahnung, aber ist doch okay. Weißt du, meinst du? Bombardiere ihn mit Fragen und so weiter, aber sei nicht enttäuscht, wenn keine Antwort sofort kommt, sondern genieß einfach die Aussicht. Weißt du, also, einmal habe ich darüber nachgesinnt und auf einmal sehe ich Sachen und bin oben und sehe den Fluss des Lebens und auf einmal sehe ich den Baum des Lebens und auf einmal sehe ich ganz viele Bäume des Lebens. Boah, und dann habe ich gedacht, boah, nicht, dass das jetzt irgendwie dämonisch ist, weil es gibt ja einen Baum des Lebens und so weiter. Und dann liest du in der Offenbarung, dass es einen Baum des Lebens gibt, diesseits und jenseits des Flusses. Sind viele und trotzdem eins. So wie unsere Glieder am Körper sind viele und trotzdem sind sie eins. Ist ein Körper. Und so fängst du an, Offenbarung zu machen. Sinn auf das, was droben ist. Sinn auf das, was droben. Hey, das Rad im Rad, das ist ja so dieses Typische. Wie sieht das aus? Hey, ich finde es so interessant, was wir Leute, wie Leute das irgendwie interpretieren und was sie alles so haben und mit Kugellager und so weiter. Halleluja, mich amüsiert das. Nicht, dass ich sage, boah, das ist doch Dummheit. Nein, 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 mich amüsiert das. Das ist, weil da aus solchen Sachen, glaube ich, wenn wir anfangen, da nachzusinnen, wenn wir uns öffnen für solche Dinge, Rad im Rad und anfangen, mit unserem Geist da hineinzutreten und sagen, Gott, wir wollen das wissen. Ich glaube, dass da Lösungen sind für unsere Industrien. Ich glaube das wirklich, dass da Lösungen sind für unsere, alles, was du hier siehst, ist irgendwie, weißt du, Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Sagt sogar der Prediger, der voll mit Weisheit war. Okay? Ich finde es so lustig in der Geschichte von dem Jesus-Film. Von wie heißt der den gemacht hat? Mel Gibson. Genau, und da war ja Jesus als Junge und so weiter, war ja ein Tischler mit Josef, okay? Und auf einmal, weil damals hat man auf dem Boden gesessen und Jesus, was er gemacht hat, in seiner Weisheit sozusagen im Film, also in dem Film, hat er einen Stuhl und Tische hat er erfunden. Und Maria hat gesagt, das braucht doch niemand. Und schau uns heute an. Und das ist eine menschliche Reaktion, die du immer und immer wieder sehen wirst. Immer und immer und immer und immer wieder. Alles, was neu ist, wird erstmal mit menschlicher Weisheit zunichte gemacht. Das ist so. Das ist so. Ich habe jetzt in Rumänien ein junges Mädchen, sie ist 23 und sie wurde von ihrer Familie, hat sie immer gesagt, du hast Flausen im Kopf. Du hast Flausen im Kopf. Sie hat sich immer so tolle Sachen vorgestellt. Und die haben gesagt, du hast Flausen im Kopf. Und irgendwann hat sie gesagt, vor 4 Jahren, weißt du was, ich will in London studieren. Kunst studieren. Und dann hat sie gesagt, wieder sie, weißt du. Ganze Familie, wieder sie. Und sie ist nach London. Hat angefangen Kunst zu studieren. Weißt du, London, aus Rumänien. Rumänien ist das zweitärmste Land in ganz Europa. Und das Mädchen ist nach London, möglicherweise die teuerste Stadt in ganz Europa. Und um dort anfangen zu studieren. Und sie hat dort angefangen zu studieren. Und sie war so lala. Und irgendwann mal ist irgendetwas passiert in ihrem Leben, dass Gott irgendetwas in ihrem Leben gemacht hat. Und dieses Mädchen, ich habe die Bilder gesehen und sie hat eine Website, das ist krass. Die ist so fantastisch im Zeichnen, vor allem in Porträts. Sie nimmt einen Kugelschreiber, nur einen Kugelschreiber und malt dein Gesicht in 3D-Porträt und du denkst dir, das gibt's nicht. Und wisst ihr, wann das passiert ist? Gott hat ihr Leben berührt und auf einmal hat sich angefangen, alles in ihrem Leben zu verändern. Außer ein Bereich, das Malen. Und sie hat sich gedacht, wieso wird alles in meinem Leben verändert? Wieso wird alles in meinem Leben verändert? Außer dieses Malen. Und dann hat sie eine Kollegin oder sowas getroffen, die Christin war. Und die hat zu ihr gesagt, weißt du was? Alle Bilder, die du in den letzten 2 Jahren gemalt hast, musst du verbrennen. Jetzt überleg, sie hat gesagt, das ist so ein Stapel. Und sie hat angefangen, ein Bild nach dem anderen zu verbrennen. Und sie hat gesagt, du wirst nicht glauben, in dem Augenblick ist meine Gabe explodiert. Ich weiß nicht, wie viele Ausstellungen sie schon jetzt hatte. Sie hat ein Bild vom Präsidenten von Rumänien nur mit einem Kugelschreiber gemacht. Das wird jetzt ausgestellt im Ding, soweit ich weiß, in Bukarest, in dem, wo der Präsident ist. Also, so krass, aber er hat gesagt, nachdem ich die Bilder angefangen habe zu verbrennen, die Vergangenheit angefangen habe zu vergessen, nach der Vergangenheit nicht mehr gestrebt habe, ist meine Gabe explodiert. Sie heißt Evelina Noae, glaube ich, .com und dann könnt ihr die ganzen Porträts sehen. Das ist so krass, wirklich, wirklich. Einfach mit einem Kugelschreiber zum Teil, was sie für Sachen macht. 3D sehen die Dinger aus, nur mit einem Kugelschreiber. Weißt, gerade Linien mit dem Kugelschreiber. Und so hat jeder von uns Gaben, die Gott freisetzen möchte. Manchmal sitzen wir aber da drauf und sagen, nein, wir wollen das aber so. Und obwohl wir nicht wissen, dass die Lösung im Nachbarhaus ist. Wie bei Paulus. Die Bibel sagt, Vers 16, wir aber haben den Sinn Christi. Wir haben den Sinn Christi. Wir haben den Sinn Christi, aber wir haben auch die Möglichkeit, uns dagegen zu entscheiden. Jedes Mal haben wir die Möglichkeit, uns dagegen zu entscheiden. Wenn wir den Sinn Christi haben, heißt es, dass in unserem Sinn so viel Kreativität ist. So viel Kreativität ist, das Wirtschaften verändern kann, Nationen verändern kann, alles verändern kann. Nicht nur in unserem eigenen Leben, sondern so viel sogar Positives für andere Leben. Ist zwar eine lustige Geschichte, aber ich finde es interessant, dass in dem Film Jesus Stuhl und Tisch erfunden hat. Heute, hey, habt ihr schon mal versucht, auf dem Boden zu sitzen? Ich krieg das nicht mal hin. Ich bin so verkrampft in meinem ganzen Körper, ich krieg das nicht mal hin, im Schneidersitz richtig zu sitzen. Okay? Und ich weiß nicht, wie die das damals gemacht haben, aber hey, für mich wäre das eine Katastrophe gewesen. Okay? Weil alles ist irgendwie verkrampft, deswegen traue ich mich auch nicht zu tanzen, weißt? Weil bei mir, ich bin einfach nur steif vom ganzen Körper, okay? So. Ja. Weißt du? Kennt ihr das? Dann gibt's, in deinem Kopf denkst du, du bist, hey, du tanzt Lambada oder sowas. Aber wenn du dich dann auf dem Video siehst, denkst du, boah, junger Fisch, ey, wie ein Baum, der wackelt, weißt du? Aber in deinem Kopf bist du, was weiß ich, keine Ahnung, Patrick Swayze oder keine Ahnung, oder John Travolta, keine Ahnung. Okay, Kapitel 3. Kapitel 3 geht weiter darüber. Er sagt, Eifersucht und Streit unter euch. Es ist Eifersucht und Streit unter euch. Und er sagt, das ist Fleischlichkeit und Unreife. Fleischlichkeit und Unreife. Wenn Eifersucht und Streit da ist, das ist fleischlich und es ist unreif. Und er muss die Korinther sozusagen korrigieren. Schaut mal ab Vers 6. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der da pflanzt etwas, noch der da begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins, jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir. Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Schauen wir, was er sagt. Im Licht von dem, dass, weil er Gott ist, das, was wir machen, ist nichts. Und so müssen wir unsere Sachen sehen. Im Licht von dem, was er eigentlich bewirkt. Wir können bauen, wir können pflanzen, wir können beackern, aber er gibt das Wachstum. Was bedeutet, im Licht von dem, alles was wir machen, ist nichts. Was bedeutet, er will nicht sagen, hey, es ist egal, was du machst, ist sowieso nichts. Nein, er sagt, pass mal auf, das was du machst, im Bild von dem, was er macht, ist nichts. Und deswegen sei nicht stolz. Egal was du machst, wenn du das Wachstum nicht hast, was er ist, was er gibt, was Gott ist, dann ist es nichts. Können wir vergessen. Aber was er sagt, ist nicht, hey, weißt du was, egal was du machst, ist nicht gut genug. So könnten wir es auch lesen. Nein, nein, er sagt, nur in dem Licht ist es nichts, was bedeutet, sei nicht stolz darauf, was du machst, welchen Dienst du hast, wie toll du betest, wie toll du Bibel lest und all diese Sachen. Sei nicht stolz, weil alles, was er bewirkt, ist das, was wir brauchen und das ist es, was wirklich matters, zählt, danke. Zählt. 1, 2, 3. Ah. Das ist das, was zählt. Das ist das, was zählt. Alles, was wir machen, müssen wir in diesem Licht sehen. Ich musste dahin kommen. Ich musste dahin kommen, dass egal, was ich mache, pass mal auf, im Licht von dem, wer er ist und was er bewirkt, ist das, was ich tue, einfach nur seine Gnade, dass er mich einfach dabei hat, dabei lässt. Die Geschichte finde ich so gigantisch vom Richard. Als er mal seinen Sohn gesehen hat, wie er einen Rasen gemäht hat. Kennt ihr die Geschichte? Und der Andrew, der wollte mit Rasen mähen. Und der Jonathan heißt er, der Sohn vom Richard, der hat den Rasen gemäht. Und der Andrew war vor seinen Füßen und hat oben gehalten und hat sozusagen mitgemacht. Und Andrew hat gedacht, er hat den ganzen Rasen gemäht. Aber eigentlich, was er gemacht hat, ist eigentlich gestört. Ständig vor den Füßen rumgelaufen. Aber und Richard hat gesagt, hey, das ist so ein gigantisches Bild für Gott und für uns. Dass wir denken, wir mähen den Rasen dabei, hey, ohne uns hätte er es eigentlich viel schneller gemacht. Und das ist so. Wir sind manchmal in unserem geistlichen Verständnis, in unserer menschlichen Weisheit, machen wir Dinge, wo wir denken, boah, und wenn es nach 5 Jahren klappt, sind wir so begeistert. Und Gott sagt, junger Fisch, eigentlich hättet ihr nach 4 Wochen dort sein sollen, nach 4 Monaten dort sein und nicht nach 40 Jahren. Genau, aber wir wissen es ja, wie es funktioniert. Wir wissen es ja. Geistliches wird geistig bewertet und nicht fleischlich. Das ist Milch, das ist geistliche Milch, dass wir verstehen müssen, hey, wir müssen da hinkommen, wir müssen da dabei bleiben, egal was ist, was ich empfinde. Empfinde ich derzeit Ärger, empfinde ich derzeit Schwäche, empfinde ich irgendwas. Als allererstes müssen wir anfangen, geistig zu deuten. Okay, hey, wieso habe ich auf einmal komische Gefühle in mir und so weiter? Wieso ist es so? Ich habe euch erzählt, hey, letzte Woche war ich in Rumänien und wisst ihr, wenn ich alleine mit mir bin, ist so einfach zu leben. Wirklich, es ist so einfach mit mir zu leben irgendwie für mich. Okay? So, ich lasse mich in Ruhe, wenn ich hier Ruhe brauche. Okay, weißt du, und es ist mit mir zu leben, ist für mich so einfach. Okay? Und ich merke dann, ich komme dann nach Hause, junger Fisch, und dann laufe ich aus dem Haus raus und auf einmal ist mir irgendetwas vor den Füßen. Ben Naftali. Ah, okay, hey, geh mal. Und dann, weißt du, und dann will ich nach links und dann laufe ich gegen irgendwas. Ah nein, Ise ist da, weißt du, also. Und so, weißt du, und dann merke ich, oh Mann, weißt du. Und dann muss ich aufpassen, dass ich mich nicht anfange zu ärgern. Und nicht glaube, hey, bei mir ist alles in Ordnung, aber hier stimmt irgendwas in der Familie nicht. Und das ist wirklich, das ist, ich hab gemerkt, boah, Junge. Und dann, wenn ich alleine bin, weißt, hey, dann habe ich nie ein Problem mit mir, dass ich zu spät bin. Okay? Noch nie. Hey, ich sag, hör mal, wir gehen, dann gehen wir. Okay? Wir haben noch nie ein Problem gehabt, dass ich mit mir selber zu spät gekommen bin für mich, okay? Sondern, oder hey, wenn ich irgendetwas Lust habe, ich muss mich nie überzeugen, dass ich was mache. Okay, ich habe es einfach gemacht. Okay, weil wir Lust haben. Und dann habe ich zu Hause ein Kind und eine Frau. Voll kompliziert. Hey, lass uns gehen. Aber da müssen wir erstmal hier alles zusammenpacken. Weißt du, oha, und dann geht's noch, da muss ich noch für jemand anders entscheiden, was er anziehen soll und so weiter. Alles viel komplizierter. Und weißt du was, irgendwann könnte ich mal dahinter kommen und denken, hey, weißt du was, bei mir ist alles in Ordnung, aber hey, meine Familie hat echt ein Problem. Aber was ich verstehen muss ist, Junge, möglicherweise bist du das Problem. Weil die 4 Tage liegt bei dieser ganz gut. Und jetzt kam ich, jetzt kommt ein bisschen Stress da rein. Und möglicherweise habe ich da noch ein Thema, von dem ich frei werden muss. Aber gar nicht. Ja, da, ey, danke, hey, meine Schwester. 15 Euro Gutschein beim Dolomiti, okay? Was wir verstehen müssen ist, dass wir ein Ackerfeld sind und Gott regelmäßig daran arbeiten wird. Gott wird regelmäßig daran arbeiten. Er wird nie aufhören, an uns zu arbeiten. Wenn wir irgendwann mal denken, wir sind so gut und wir arbeiten nicht, bedeutet das möglicherweise, dass der Acker zu hart ist, um bepflanzt zu werden. Oh je. Okay, lass uns das positiv schwenken. Okay, lass uns das positiv machen, okay? Hey, Gott hat Mähdrescher und alles, egal wie der Boden ist. Gott kommt durch, okay? Gott kommt durch den Boden, okay? Wenn ihr heute das Wort des Herrn hört, verhärtet euer Herz nicht, okay? Gott kommt da durch, okay? Und wenn er nicht alleine durchkommt, ruft er die Ise. Die Sache ist aber, dass jeder von uns etwas zu geben hat. Das ist das Nächste. Jeder von uns hat was zu geben. Schaut mal. Er hat gesagt, hey, Apollos kann vielleicht möglicherweise gepflanzt haben. Ich habe möglicherweise begossen. Er ist der Wachstum gibt. Das heißt, ich kann mir darauf nichts einbilden. Aber jeder hat etwas zu geben. Jeder hat etwas. Wir dürfen nicht vergessen, wie wichtig es ist. Wie wichtig es ist, dass Gott in dem Augenblick, wo er uns errettet hat, haben wir etwas zu geben, was andere nicht haben. Und das, was wir zu geben haben, ist möglicherweise nicht immer so glorreich, wie wir uns das vorstellen. Das, was wir zu geben haben, ist möglicherweise endlich mal eine Umarmung für irgendjemand in Liebe. Und du kannst dir nicht vorstellen, was es mit gewissen Äckern bewirkt. Du kannst es nicht vorstellen. Hey, kennst du das, wenn du Menschen anfängst zu umarmen, das erste Mal und sie so? Und deine Umarmung ist möglicherweise das erste Mal, wo da irgendetwas begossen wird, damit es aufweicht. Ich kann mich erinnern, in England, wo wir in England waren, wo wir sozusagen, die meisten von uns als Weiße, angefangen haben, die Jamaikaner zu umarmen, in Tränen sind geflossen. Und du denkst dir, was ist da los? Weißt du, mein so. Bis du dann mitbekommst, das erste Mal in ihrem Leben wurden sie von den Weißen umarmt. Überleg dir mal, in London. Wir wissen, alleine Umarmung, was das manchmal bewirken kann. Und dann umarmst du die andere Person nochmal und nochmal und nochmal. Und nach Wochen und Monaten merkst du, hey, auf einmal öffnet sich, weißt du? Okay. Und dann merkst du, hey, okay, 1, 2, dann sagst du, okay, ab jetzt übernimmt der Stepan. Ah. Ihr wisst ja, Stepan, wenn Stepan umarmt, das ist so, okay, das ist so eine halbe Ewigkeit, okay. Das Problem, mir wird es heiß, okay, mir wird es dann zu heiß, okay, okay. Aber Gott sei Dank haben wir dann noch einen Theo, der auch gerne umarmt, Halleluja. Okay, das ist für mich, wenn die Isa sagt, weißt du, Mama, ich gucke auf den Boden, wenn die Isa betet, denke ich mir, weil ich weiß, sie wird mich gleich rufen. Wieso wird sie mich gleich rufen? Ja, dass ich jemanden umarme. So, das Ding ist, ich umarme jemanden gerne, aber nicht lange, okay. Halt, das Ding ist, ich weiß nicht, was ich dann denken soll. Ich umarme jemand, okay. Und dann denke ich, okay, wie lange war das jetzt? Vielleicht 2 Minuten? Okay. Und dann fängt mein Bein an weh zu tun. Dann denke ich mir, okay, hey, kommt es jetzt blöd, wenn ich dann mein Gewicht aufs andere Bein lege? Sorry, Brüder. Ich bete natürlich schon auch, okay, ich bete schon auch, aber irgendwann mal fangen diese, und dann merke ich, hey, dann läuft es bei mir hier so, weißt du, und dann denke ich mir, boah, hey, eigentlich würde ich mir, genau, und dann umarm, okay, Halleluja, weißt du, und dann irgendwann verkrampft mein Rücken und denke mir, boah, weißt du, naja, anyways. Aber diese Umarmung, das ist etwas, was wir geben. Diese Umarmung ist möglicherweise ein Begießen. Diese Umarmung ist möglicherweise das Pflanzen. Wir wissen das nicht. Wir stellen uns manchmal vor, wenn wir das hier lesen, ist, hey, was für Paulus, was der für einen Dienst hatte, was Apollos für einen Dienst hatte, das waren mega Apostel und so weiter. Und dann liest du weiter, was Paulus über sich selber sagt und sagt, hey, sieht aus, als wären wir der Kot der Erde. Als Apostel. Sieht so aus, als weißt du, hey, jeder tut uns schlagen, jeder tut uns beschimpfen, jeder tut schlecht über uns reden. Ja. Aber er sagt nicht, sondern er sagt am Ende, und ich hätte gern, dass ihr meine Nachahmer seid. Das ist geistliche Milch. Möglicherweise braucht jemand einfach nur Liebe, Lachen, Umarmung, was auch immer du zu geben hast. Jeder von uns hat etwas zu geben. Jeder von uns. Wir stellen uns manchmal so vor, hey, Nationen von Dämonen freizusetzen, das ist toll. Wir stellen uns manchmal vor, was weiß ich, 27 leere Rollstühle vor uns, weil wir 27 Menschen aus den Rollstühlen rausgeholt haben. Das ist auch toll. Gehört alles dazu. Aber manchmal ist dieses Lachen, manchmal ist diese Umarmung, manchmal ist dieses mit jemandem einfach nur Spaß haben und Gemeinschaft haben, jemandem einfach nur Liebe geben, weil er möglicherweise nie die Liebe empfunden hat, die du ihm gibst. Du kannst dir nicht vorstellen, was ist das, was bewirkt. Ich sage nicht, dass ich in Deutschland jemals irgendwie rassistisch angegangen bin oder sowas als Ausländer. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich bin etwas dörflicher aufgewachsen, wo Tennis haben Deutsche gespielt. Okay? Und ich will jetzt nichts dagegen sagen, aber wir Ausländer uns haben einen Beitrag dazu geleistet, dass man uns nicht so ganz geglaubt hat, sondern irgendwie, und ich habe gespürt, wenn ich ins Tennisverein reingekommen bin, irgendwie werden die Taschen irgendwie im Spind verschlossen mit 2 Schlössern statt mit einem oder sowas. So, ich hätte mich darüber aufregen können, aber mal ganz im Ernst, damals habe ich mir gedacht, weißt du was, wenn einer reinkommt wie ich, ich würde es auch so machen. Und das erste Mal, als ich hier in die Gemeinde reingekommen bin, habe ich mich nicht gefühlt als ein Ausländer. Wirklich. Das erste Mal, ich konnte es gar nicht fassen, ein Gerhard Schmid redet mit mir ganz normal, wie wenn ich ein Bruder bin. Weißt du, Gerhard Schmid, weißt du, unglaublich irgendwie, ich fand das voll krass, hey, ich habe auf einmal deutsche Freunde, weißt du, richtig deutsch, weißt du, so, genau, weil das Ding ist, meine deutschen Freunde, die waren schon deutsch, aber irgendwie waren die Ausländer, weißt du, also von der Art, aber der Gerhard, weißt du, Gerhard Schmid, der war deutsch, der hat deutsch gedacht, der ist deutsch aufgewachsen, und das erste Mal, das ist das, wie ich empfunden habe. Das erste Mal in der Gemeinde. Ich kann mich daran heute noch erinnern und das wird bis zum Ende meines Lebens wird das nicht aufhören. Bis zum Ende meines Lebens wird das nicht aufhören. Das hat etwas in mir freigesetzt. Ich laufe freier durch die Weltgeschichte rum. Wirklich. Das war in Autos von meinen Freunden, die Deutsche waren, die mich mitnehmen mussten sozusagen zum Tischtennis oder zum Tennis oder zum Fußball. Die wussten nicht, was mit mir reden sollen, weil ich war Ausländer. Ja, irgendwie interessant. Und ich sage nicht, pass mal auf, hey, die hat ein Problem und so weiter. Nein, ich sage euch, wir Ausländer waren echt schlimm bei uns auf dem Dorf. Weißt, die ganzen Kids, die auf der Straße rumgehangen sind, sich geschlägelt haben, das waren halt wir, weißt du, irgendwie. Okay, hey, was willst du machen? Wir haben unseren Teil dazu beigetragen. Aber etwas in meinem Leben wurde zerbrochen durch Umarmungen, durch das Reden, durch das Lachen, mit meinen deutschen Brüdern. Echt krass. Heutzutage sind die meine deutschen Brüder mehr Ausländer, aber nein, manchmal. Schaut mal, was er sagt, dass diese Sachen geben Lohn in den Himmel. Wir müssen verstehen, dass all diese Sachen, wenn wir bebauen, wenn wir pflanzen, wenn wir begießen, wenn wir diese Sachen machen, es gibt einen Lohn in den Himmeln. Viele sagen, ja, weiß alles Gnade. Glaubt mir, der Lohn in den Himmeln, den bekommt man durch Werke. Den bekommt man nicht durch Gnade. Du wirst errettet durch die Gnade Gottes und durch Glauben. Du wirst errettet und du bekommst eine Krone dafür. Aber die Bibel, schaut mal, was Jakobus sagt. Jakobus sagt in 2,18, es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Warum? Weil das, was wir für Christus tun auf der Erde, gibt einen Lohn da oben. Es ist wichtig, dass wir Werke haben. Es ist wichtig, dass wir Werke tun. Jesus hat gesagt, dieselben Werke, wie ich getan habe, werdet auch ihr tun. Es geht um Werke. Ja, absolut, es geht um Werke. Wir werden nicht errettet durch Werke. Das ist etwas, was wir verstehen müssen. Wir werden errettet durch Gnade und durch Glauben. Aber Werke sind unheimlich wichtig, weil das ist das Entscheidende, was wir oben empfangen. Sind wir in den Werken? Was sind diese Werke? Sind es Werke, hey, du musst die gleichen Werke tun wie ich? Nein. Sind es, du musst die gleichen Werke tun wie die ganz großen Prediger? Nein. Du musst das tun, wozu du berufen bist. Amen. Ganz einfach. Und ich preise dich glücklich, wenn es einfacher ist, wie das, was ich tun muss. Und du solltest dich glücklich preisen darüber. Und ich preise mich glücklich, wenn es einfacher ist, wie das, was die Chinesen und was die Inder durchgehen müssen. Ich preise mich glücklich. Aber wir müssen unseren Teil dazu beitragen. Warum? Weil das ist der Lohn, den wir oben bekommen. Unsere Werke sind definitiv wichtig. Unsere Werke sind wichtig, weil das ist der Lohn, den wir da oben bekommen. Lest ihr, das ist geistliche Nahrung, Milch. Und wenn du das, wozu du berufen bist, einfach tust, möglicherweise bist du berufen, keine Ahnung, an der Bushaltestelle zu stehen oder am Bahnhof und jeder, der rauskommt, einfach nur eine Umarmung zu geben. Okay, wenn es das ist, Halleluja, schätze dich glücklich. Ich mich auch, weil ich habe Einfacheres zu tun. Nein, ich weiß es nicht, aber möglicherweise ist das etwas, das, zu dem du berufen bist und wo die Liebe Gottes anfängt, da durchzukommen. Wir wissen nicht, was deine Umarmung, was dein Lachen, was dein Reden mit irgendjemandem bewirkt. Möglicherweise zerbricht es irgendetwas, dass da etwas hineingepflanzt werden kann, dass Menschen zur Errettung kommen. Wir wissen es nicht, aber was wir wissen ist, dass wir Glauben haben, dass er das Wachstum bewirkt. Dass er das Wachstum bewirkt, weil er Gott ist. Amen. Schaut mal 1. Korinther 3, 12 bis 15. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemandem das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, wie durchs Feuer. Es ist wichtig, dass wir Werke haben. Es ist wichtig, dass wir das tun, wozu wir berufen sind. Und wir dürfen es nicht mit jemand anderes vergleichen. Wir dürfen es nicht mit anderen vergleichen. Ich finde es gigantisch, was manche Prediger machen und so weiter. Aber was mich immer interessiert ist, wie bist du da hingekommen? Was musstest du für einen Preis zahlen? Für alles musst du einen Preis zahlen. Weil Gott gibt dir alles in deine Hand zur was? Weil er will sehen, ob wir treu sind. Schaut mal, dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwalter, dass einer treu befunden werde. Gott hat viele Verwalter und er sucht nach denjenigen, die treu sind. Gott wird viele segnen. Warum? Weil er Gott ist. Aber das, nach was Gott Ausschau hat, ist die treuen Verwalter. Weil die kann er verwenden, um möglicherweise Nationen komplett zu verändern. Lasst uns treue Verwalter sein. Lasst uns treue Verwalter sein. Hey, lasst uns, und wisst ihr was? Wir kommen vor Gott und es ist nicht so, hey, wenn wir einfach wieder in irgendetwas reingetapft sind und sagen, oh nee, weißt du, jetzt kannst du nicht vor Gott. Nee, gerade da kannst du vor Gott. Gerade davor, weißt du, wir sind so oft, dass wir denken, hey, wir sind jetzt nicht mehr würdig, vor Gott zu stehen. Wir sind nie würdig, vor Gott zu stehen. Er ist würdig, der uns würdig gemacht hat, vor ihm zu stehen. Manchmal fühlen wir uns einfach nur gut. Aber manchmal sind es die Gefühle, die uns einfach möglicherweise einfach nur einen Streich spielen. Aber was wir verstehen müssen, ist, dass wir eigentlich nie würdig sind, vor ihm zu stehen. Er ist so heilig können wir gar nicht sein. Deswegen hat er seinen Sohn gesandt, dass er uns heilig macht, dass Gott uns durch Jesus Christus sieht. Und deswegen können wir vor ihm stehen, können wir sogar vor ihm, können wir zu ihm hinrennen, egal wie wir sind, egal in was wir hineingetappt sind. Es ist nie unsere Gerechtigkeit, es ist seine Gerechtigkeit, die bewirkt, dass wir vor ihm stehen können. Und wenn wir vor ihn kommen, egal was es ist, du weißt, du hast einen Fehler gemacht und so weiter, es geht darum, was er für uns gemacht hat und nicht, was wir gerade gemacht haben. Es geht darum, natürlich, okay Gott, hey, es tut mir leid, aber das bedeutet nicht, dass ich jetzt 24 Ave Maria und Vater Unser und was weiß ich beten muss und auf Knien 25 Mal um dieses Gebäude hier laufen muss, bis ich endlich vor Gott stehen kann. Nein, nein, Gott hat gesagt, ich habe dir meinen Sohn gegeben. Wenn du ihn empfängst, dann kannst du vor mir stehen. Und wenn wir in etwas hineingetrappt sind, was nicht so aussieht wie sein Sohn, dann sagen wir, Gott, tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich brauche Hilfe, aber trotzdem stehen wir vor Gott, müssen wir vor Gott stehen. Und das ist der Feind, was der oft so oft bewirkt, ist, dass wenn wir in etwas hineintappen, möglicherweise Sünde und so weiter, Verfehlung, dass wir denken, okay, hey, wir müssen erstmal total gereinigt werden, um vor ihm zu stehen. Nein, weil in ihm gibt es erstmal die Reinigung. Es gibt nichts, was uns davon aufhalten kann, dass wir vor ihm stehen. Nichts, 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 nichts. Wir brauchen nur Christus. Und dann können wir immer vor ihm stehen. Amen. Halleluja. Ich habe gehofft, dass ich weiterkomme. Lasst uns aufstehen. Lasst uns einfach in Genuss vor Christus stehen. Lasst uns...